Der Eingangsvers heute war aus Psalm 139, die letzten beiden Verse. Und aus diesem Psalm lese ich jetzt noch die ersten 16 Verse. In der neuen Genfer Übersetzung ist der Psalm überschrieben mit dem Titel »Herr, du allein kennst mich wirklich«. Für den Dirigenten von David, ein Psalm. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich. Zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten, ja deine rechte Hand würde mich halten. Und spräche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht. Dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, noch bevor einer von ihnen eintraf. Wir hören jetzt auf die Predigt.
Der betrogene Betrüger. Manuel Jaras, ein Mann aus Santiago de Chile, kaufte sich dort von dieser Stadt eine Sitzbank. Und er hat sich diese Bank gekauft, weil er auf dieser Bank Jahre zuvor seiner Geliebten einen Heiratsantrag gemacht hatte. Und dieser Heiratsantrag war erfolgreich gewesen. Auf Deutsch gesagt, die Frau hat Ja gesagt. Er kauft diese Bank, lässt sie abbauen, zerrt sie auf eine Mülldeponie und steckt sie in Brand. Daraufhin wurde er gefragt, wieso machst du das denn? Sagt er, ich möchte verhindern, dass es einem anderen jungen Mann genauso ergeht wie mir. Auf Deutsch gesagt, er war anscheinend nicht so happy über seine Ehe und über seine Frau und deswegen hat er sich gedacht, bevor irgendein anderer junger Kerl auch da einen Antrag macht, weil die Bank vielleicht so schön liegt, das muss ich unbedingt verhindern. Ich lese uns den ersten Teil des Predigttextes, wo es auch um Männer und Frauen geht. 1. Mose 29, die Verse 1 bis 8. Zunächst mal. Jakob machte sich auf den Weg und wanderte weiter vom Steppenland im Osten zu. Eines Tages kam er am Rand der Steppe zu einem Brunnen, aus dem die Hirten der Gegend ihr Vieh tränkten. Drei Herden Schafe und Ziege lagerten sich dort, aber der große Stein lag noch auf dem Brunnenloch. Die Hirten warteten für gewöhnlich, bis alle Herden beisammen waren. Dann schoben sie den Stein weg, tränkten die Tiere und schoben den Stein wieder an seinen Platz. »Meine Brüder, wo seid ihr zu Hause?« fragte Jakob die Hirten. »In Haran«, antworteten sie. Er fragte weiter, »kennt ihr dort Laban, den Sohn Nahors?« »Gewiss«, sagten sie. »Geht es ihm gut?« wollte Jakob wissen. »Oh ja«, war die Antwort, »da drüben kommt gerade seine Tochter Rahel mit ihrer Herde.« »Warum wartet ihr eigentlich hier?« sagte Jakob. »Die Sonne steht noch hoch und es ist zu früh, um die Herden zusammenzutreiben. Drängt sie und lasst sie wieder weiden.« Die Hirten erwiderten, »das geht nicht. Erst müssen die anderen Herden hier sein. Dann schieben wir miteinander den Stein weg und geben dem Vieh zu trinken.« Jakob hat im Prinzip sein Ziel erreicht. Er hatte von Anfang an gesagt, beziehungsweise seine Mutter Rebekka hat ihm gesagt, geh zu meinem Bruder Laban und such dir dort eine Frau, das ist gut für dich. Geh einfach erstmal weg von hier. Und das macht er auch und er weiß jetzt, er ist ungefähr 1250 Kilometer gewandert und ist sogar in der Nähe von Haran angekommen. Haran war damals eine mittelgroße Stadt, sie war aber durchaus von Bedeutung, weil sich hier die Karawanenwege trennten, weiter in den Mittleren Osten und darunter nach Ägypten. Und diese ganze Region war nicht mehr ganz so fruchtbar, wie andere Regionen sind, aber immerhin noch so, dass der spätere Tiglath-Pileser, König von Assyrien, hier Elefanten und Wildochsen jagt. Aber das ist also nichts Gewaltiges mehr, was die Vegetation betrifft. Es ist eigentlich eine ziemlich trockene Region und die ist bekannt letzten Endes auch für ihre Lehmziegelhäuser, die dort sind. Ich habe euch das auf einer Karte mal gezeigt. Hier ist das Ganze noch relativ grün, das kann man sehen. Und hier in dieser Region, Paddan Aram, da ist es nur noch so lindgrün, also nicht mehr ganz so extrem fruchtbar, die ganze Region. Und das sind diese für Haran typischen Lehmziegelhäuser. So hat man damals dort gewohnt und gebaut. Sieht etwas anders aus als die Häuser, in denen wir wohnen, aber wahrscheinlich war es zumindest kühl. Bei diesen Temperaturen kann das ganz angenehm sein, die wir jetzt heute hier haben. Und hier an diesem Brunnen, wo der Jakob hinkommt, lagern sich die Hirten mit ihren Herden. Dieser Brunnen ist wenig weit von der Stadt entfernt und in der Regel war es so, dass solche Brunnen nicht irgendeiner Person gehörten, sondern in der Regel waren das Gemeinschaftsbesitzwerke. So ein Brunnen gehörte einer ganzen Region, ja manchmal sogar mehreren Orten gemeinsam. Und hier ist es, wo die Tiere eben zum Tränken hingeführt werden. Dort werden die Brunnen geöffnet und dann werden mit Seilen befestigte Tierhäute oder Tongeschirr abgelassen und dann werden die Tiere und auch die Menschen getränkt. Hier ist nochmal ein Bild von so einer Art von Brunnen. Hier sind es zwar Kühe, die getränkt werden, aber im Prinzip spielt das keine Geige, ob ich eine Kuh oder ob ich ein Schaf mit dem Wasser tränke. Tatsache ist, alles ist von Gott hier vorbereitet worden. Der Mann ist 1250 Kilometer weit marschiert und er trifft sofort auf Rahel, auf die Frau, die er später heiraten wird. Er wird sofort zu seiner Verwandtschaft geführt. Er muss nicht erst groß suchen, wo ist denn jetzt meine Familie, wo finde ich die, wo wohnen die? Er wird sofort zu seiner Verwandtschaft geführt. Ich lese uns nochmal Verse aus Psalm 139. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege, denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Kenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Gott bereitet Dinge vor. Gott bereitet Lebenswege vor. Und die Frage ist, wie siehst du deine Lebensumstände? Wie hat Gott es vorbereitet, dass du heute Morgen hier im Gottesdienst sitzt? Könntest genauso gut irgendwo auf einem Frühschoppen sitzen oder spazieren gehen, was weiß ich was machen. Wie hat Gott es vorbereitet, dass du heute Morgen hier sitzt? Ist es Zufall, dass du heute Morgen da bist? Hat dich das Schicksal gute Wege geführt, dass du in einem Gottesdienst gelandet bist? Wie hat Gott deinen Glauben vorbereitet? Bist du vielleicht irgendwie mit Menschen in Kontakt gekommen, die dich auf Jesus hingewiesen haben? Oder hattest du das Privileg, dass du gar von Eltern großgezogen wurdest, die dich von Anfang an mit diesem Gott in Verbindung gebracht haben? Stell dir vor, du wärst nicht hier in Deutschland geboren, sondern vielleicht irgendwo in der Türkei. Ich hieße dann vielleicht Ali, wäre Moslem. Und weil ich es mit Glauben und Religion von meinem Naturell her sehr genau nehme, wäre ich wahrscheinlich ein sehr strenger Moslem. Und ich würde diesen Gott der Bibel total ablehnen, weil ich eben so ein Pingeliger in der Hinsicht bin. Dann wäre ich in keinem Gottesdienst gelandet, dann würde ich freitags zum Gebet gehen. Was ist es ein Geschenk, wenn du von Christen großgezogen wirst? Das ist so ein Privileg. Oder vielleicht bist du auch verheiratet. Hast du durch Zufall deinen Partner kennengelernt? Hat es einfach plopp gemacht, auf einmal war er da? Oder hast du ihn gesucht? Wie hast du deinen Partner kennengelernt? War es Zufall? Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht an Zufall, ich glaube nicht an Kismet. Das wäre mir zu billig für mein Leben. Sondern ich glaube, dass Gott auch Menschen zusammenführt. Dass Gott es führt und leitet, dass manche Konstellationen einfach so kommen, wie sie kommen sollen, weil Gott es so will. An welchen Stellen in deinem Leben hast du vielleicht Gottes Führung ganz besonders erlebt? Vielleicht hast du ihn erlebt in Krisensituationen, wo es mal wirklich hart auf hart ging. Wo du nicht mehr aus noch ein wusstest, wo du keinen Plan hattest, wo du nicht sagtest, na klar, so geht der Weg in die Zukunft und den gehen wir jetzt und dann läuft es schon. Vielleicht durftest du, so wie ich das erleben durfte, nach schwerer Krankheit wieder gesund werden. Auch das ist alles andere als selbstverständlich. Und ich glaube, an vielen Stellen hat Gott in meinem Leben die Situation einfach so geführt und geleitet, dass er mich vor falschen Lebensentscheidungen einfach auch bewahrt hat, weil ich sie wahrscheinlich aus meinem Gefühl heraus Entscheidungen ganz anders getroffen hätte, als das Gott gewollt hätte. Und manchmal wird uns Gottes Führung im Nachtrag bewusst. Und manchmal kann es sein, wir merken es gar nicht, dass Gott uns geführt hat. Aber in der Summe, glaube ich, ist es so, dass wenn wir uns ganz bewusst machen, wie unser Leben verläuft, welchen Verlauf es in den Höhen und Tiefen nimmt, dass wir erkennen können, dass Gott es ist, der Leben führt und leitet. Und zwar so, wie es gut für uns ist. Gott führt einen Jakob und Gott führt auch uns. Ich komme zum zweiten Gedanken, der schweigende Mensch. 1. Mose 29, 9 bis 21. Während er noch mit ihnen redete, war auch schon Rahel mit der Herde herangekommen. Sie war Hirtin und hütete die Schafe und Ziegen ihres Vaters. Jakob sah Rahel und ihre Herde und er sagte sich, sie ist die Tochter Labans, des Bruders meiner Mutter, und das hier sind die Schafe und Ziegen Labans, des Bruders meiner Mutter. Und er ging zum Brunnen, schob den Stein zur Seite und drängte die Tiere Labans, des Bruders seiner Mutter. Dann küsste er Rahel und weinte laut. Er sagte ihr, dass er der Neffe ihres Vaters und ein Sohn von Rebekka sei, und sie lief zu ihrem Vater und erzählte es ihm. Als Laban hörte, dass der Sohn seiner Schwester gekommen war, lief er Jakob entgegen. Er umarmte und küsste ihn und nahm ihn mit in sein Haus. Jakob erzählte ihm, was ihn hergeführt hatte. Als Laban alles gehört hatte, sagte er zu ihm, »Du bist ja wahrhaftig mein Eigenfleisch und Blut.« Jakob war nun schon einen Monat lang im Haus seines Onkels. Eines Tages sagte Laban zu ihm, »Du sollst nicht umsonst arbeiten, nur weil du mein Verwandter bist. Was willst du als Lohn haben?« Nun hatte Laban zwei Töchter. Die ältere hieß Lea, die jüngere Rahel. Lea aber hatte glanzlose Augen, Rahel aber war ausnehmend schön. Jakob liebte Rahel und so sagte er, gib mir Rahel, deine jüngere Tochter, zur Frau. Ich will dafür 7 Jahre bei dir arbeiten. Laban sagte, ich gebe sie lieber dir als einem Fremden. Bleib also die Zeit bei mir. Jakob arbeitete bei Laban 7 Jahre für Rahel. Und weil er sie so sehr liebte, kamen ihm die Jahre wie Tage vor. Danach sagte er zu Laban, die Zeit ist um. Gib mir jetzt die Frau, um die ich gearbeitet habe. Ich will mit ihr Hochzeit halten. Rahel ist von Beruf Hirtin. Das ist im Orient gar kein unangesehener Beruf, sondern im Gegenteil eine wichtige Aufgabe, die erledigt sein will. Und als der Jakob sieht, dass seine Cousine Rahel da mit den Herden ankommt, legt er sich mächtig ins Zeug. Er schiebt nachher den Stein weg, er legt richtig los. Hier stoßen wir auf eine Art Duplizität in der Bibel, als nämlich der Knecht Abrahams, Eliezer von Damaskus, auf Brautschau ist für den Isaak, also den Vater von Jakob. Da begegnet der Rebekka an einem Brunnen. Und jetzt begegnet Jakob der Rahel ebenfalls auch an einem Brunnen. Und hier gibt er sich ihr zu erkennen. Und er beginnt zu weinen. Wahrscheinlich weint er aus Erleichterung, dass er endlich am Ziel ist und vor allen Dingen, dass er es gleich getroffen hat, dass er gleich weiß, wo die Familie ist. Einige jüdische Schreiber haben geschrieben, dass das nicht der Grund wäre für die Tränen, sondern die haben geschrieben, weil ihm auf seiner Reise von Eliphas, dem ältesten Sohn Esaus, auf Geheiß seines Vaters all sein Geld und all seine Juwelen geraubt worden waren. Deshalb hätte er geweint. Scheint mir aber sehr unwahrscheinlich, dass es so ist. Und als Rahel nach Hause läuft, schnell und ihrem Vater erzählt, Papa, hör mal zu, mein Cousin ist da. Da ist er begeistert und läuft dem Jakob entgegen. Er hatte nämlich eine gute Erfahrung gemacht vor vielen Jahren. Als Eliezer von Damaskus wegen dem Isaak um die Rebekka geworben hatte, da war der Laban überaus reich beschenkt worden. Und jetzt, 20 Jahre später oder 40 Jahre später, ist da wieder einer, der kommt von seiner Verwandtschaft an. Na, was wird der wollen? Ah, der wird eine Braut suchen. Und was ist das, wenn er eine Braut sucht? Dann bringt er ordentlich was mit. Das heißt, ich kriege wieder Geld. Dummerweise kommt der Jakob mit leeren Taschen an. Aber gut, sagt sich der Jakob, du bist von meinem Fleisch, wir gehören zu einer Verwandtschaft, komm, egal, abfahrt, bleibst du hier, ist in Ordnung. Bleib einfach da. Und dann merkt der Laban, nachdem der einen Monat da ist, dass der Jakob ein Auge auf die Rahel geworfen hat. Für den Jakob war es jetzt eine gute Situation, denn wenn er zu seinem Onkel kam, dann war ihm einmal sicher, dass er Schutz geboten bekam, und auf der anderen Seite wurde er auch versorgt. Aber auf Dauer kannst du natürlich nicht einfach nur so da wohnen, musst irgendwas dafür bieten. Und deswegen sagt der Jakob, ich habe kein Geld und nichts zu bieten, aber ich will 7 Jahre für deine Tochter Rahel arbeiten. 7 Jahre Dienstehe. Jetzt bitte überlegt euch einfach mal, wenn ihr den Lohn von 7 Jahren, euer Nettolohn, wenn ihr beruflich aktiv gewesen seid, den Nettolohn von 7 Jahren zusammenzählt, wie viel 1.000 Euro da zusammenkommen. Und das bezahlt er als Brautpreis für seine Frau. Den Lohn von 7 Jahren. Überleg dir das mal, was das ist. Kopfrechnen. Monatslohn, das Ganze mal 12, das Ganze mal 7. Da kommt eine ganz schöne Summe zusammen. Und der Laban sagt, das ist in Ordnung. Ich gebe es besser dir als einem Fremden. Das ist in Ordnung, bleibst doch in der Familie. Kein Gedanke an Lea. Die Lea, die ist dem guten Jakob ziemlich egal. Lea, dieser Name bedeutet übersetzt Kuh. Der Name Rahel bedeutet übersetzt Schaf. Also bei der Rahel ist es so, dass das Schaf die Schafe hütet. Interessant ist, dass der Jakob hier in diesem Abschnitt total aktiv ist. Er redet mit den Hirten, er redet mit Laban, er redet mit Rahel, aber er redet nicht mit Gott. Gott kommt in diesem Text überhaupt nicht vor. Das war bei Eliezer von Damaskus damals anders gewesen. Als der wegen dem Isaak auf Brautschau ist, da betet er und bittet Gott um ein unzweideutiges Zeichen, dass er erkennt, wer ist die Frau, die der Isaak bekommen soll. Zeigt mir ganz genau, unmissverständlich, wer die Richtige ist. Der Jakob nicht. Der Jakob sieht seine Rahel und denkt, oh, die ist aber hübsch. Meine Herren, die ist hübscher, die will ich haben, das soll die meine sein. Darüber hinaus denkt er überhaupt nicht nach. Die will ich. Und dann arbeitet er 7 Jahre. 7 Jahre. Wie ist es eigentlich mit dir und mit deinem Leben? Wie gehst du durch deinen Tag? Fragst du manchmal morgens, Herr, was hast denn du eigentlich heute vor mit mir? Was soll ich eigentlich heute machen? Jetzt ganz unabhängig von deiner beruflichen Tätigkeit. Was hast du heute mit mir vor? Vielleicht hat Gott ja mit dir auf deinem Arbeitsplatz was vor oder in deiner Familie, je nachdem. Wir sind oft sehr beschäftigt. Wir arbeiten, wir tun, wir machen eine ganze Menge. Aber nehmen wir uns auch Zeit, eigentlich mit Gott mal in Ruhe vorher zu reden und alles abzuklären? Was ist das für eine Beziehung zu Gott, wenn ich mir keine Zeit nehme, zum Beten? Wenn wir uns den Herrn Jesus ansehen, als der Herr Jesus zum Beispiel seine Jünger beruft, was macht er? Der geht nicht einfach rum und guckt sich an und sagt, na, wer von den Jungs hier könnte denn der Richtige für mein Team sein? Sondern Gott, der Herr Jesus, zieht sich zurück und er betet. Er redet mit Gott über seine Jünger. Und dann entscheidet er, wer ihm in der engeren Nachfolge nachfolgen soll. Das erfahren wir in Lukas 6, Vers 11. Und das macht uns der Herr Jesus vor. Er ist uns ein betendes Vorbild. Und wenn der Herr Jesus sich Zeit nimmt zum Beten, da müssen wir doch nicht viel Verstand haben, um nachzuvollziehen, wenn der sich Zeit nimmt zum Beten, dass wir es erst recht nötig haben zu beten und uns Zeit dafür zu nehmen. Das wird uns doch hoffentlich allen klar sein, dass wenn der, der selbst Gott ist, wenn der sich Zeit nimmt, um mit seinem Vater alles zu bereden, dass wir als kleine Menschen auf dieser Erde erst recht die Beziehung zu Gott suchen sollten, damit wir in der Lage sind, gute Entscheidungen zu treffen. Luther soll man gesagt haben, ob es so stimmt, sei dahingestellt. Ich habe heute so viel zu tun, ich muss erst mal 3 Stunden beten, damit ich das alles überhaupt schaffe. 3 Stunden ist natürlich extrem viel Zeit. Wenn du um 7 anfangen willst zu arbeiten, musst du um 4 die Nacht aufstehen. Wenn du vorher noch was frühstücken musst, noch früher. Aber ich glaube, es ist gut und wichtig, dass wir selbst uns als Menschen die Zeit nehmen zum Beten und sagen, Herr, lass mich doch wissen, was ich heute für dich tun soll. Bereite doch die Menschen, denen ich heute begegne, vor. Hilf mir, dass ich heute gute und kluge und weise Entscheidungen treffe. Und hilf mir einfach in den Situationen, in die ich hineinkomme. Stell dir doch mal vor, wenn Gott die Menschen, mit denen du im Laufe des Tages zu tun hast, wenn Gott die Menschen vorbereitet, damit du ihnen begegnen kannst, wie kann das? Das kann nur gut sein. Das kann nur gut werden. Wenn Gott dich vorbereitet und die Menschen vorbereitet, mit denen du Begegnung hast an diesem Tag, dann kann das eigentlich nur gut werden. Auf jeden Fall wird es so, dass du mit diesen Menschen klarkommst. Die werden dich nicht um den Verstand bringen. Die werden dich nicht zur Verzweiflung treiben können, weil Gott sie vorher zubereitet hat. Und wir können Gott einfach bitten, Herr, zeig mir doch bitte, was hast denn du heute mit mir vor? Was soll ich denn heute machen? Zeig mir es einfach. Und dann wird Gott doch reagieren. Und das kann ich tun, wenn ich im Berufsleben stehe und auf einen Arbeitsplatz gehen muss. Das kann ich tun, wenn ich privat zu Hause bin oder wenn ich Rentner bin. Das kann jeder Mensch tun. Jeder Mensch kann fragen, Herr, was soll ich eigentlich heute machen? Überleg mal, was ist dein Auftrag für mich, den du heute konkret für mich, für mein Leben hast? Und wenn du diese Frage stellst, sollte es mich mehr als wundern, wenn Gott dir keine Antwort gibt darauf. Ich komme zum nächsten, letzten Punkt. Das Ergebnis. Laban lud alle Leute im Ort zur Hochzeitsfeier ein. Aber am Abend führt er nicht Rahel, sondern Lea ins Brautgemach und Jakob schlief mit ihr. Als Dienerin gab Laban ihr seine Sklavin Silpa. Am Morgen sah Jakob, dass es gar nicht Rahel, sondern Lea war. Da stellte Laban zur Rede, warum hast du mir das angetan? Ich habe doch um Rahel gearbeitet, warum hast du mich betrogen? Es ist bei uns nicht Sitte, erwiderte Laban, die Jüngere vor der Älteren wegzugeben. Verbringe jetzt mit Lea die Hochzeitswoche, dann gebe ich dir Rahel noch dazu. Du wirst dann um sie noch einmal 7 Jahre arbeiten. Jakob ging darauf ein. Nachdem die Woche vorüber war, gab Laban ihm auch Rahel zur Frau. Als Dienerin gab er Rahel seine Sklavin Bilha. Jakob schlief auch mit Rahel und er hatte sie lieber als Lea. Er blieb noch einmal 7 Jahre lang bei Laban und arbeitete für ihn. Das, was hier vorliegt, ist schlicht Polygamie. Das heißt, es ist ein Mann, der hat gleichzeitig rechtmäßig mehrere Frauen. Der Grund dafür war der, dass man sich einfach möglichst viele Kinder wünschte, im Idealfall Söhne, weil die Söhne A für den Schutz in der Sippe verantwortlich waren und vor allen Dingen waren viele Frauen auch ein Zeichen von Reichtum. Hattest du viele Frauen, galtst du als reich. Ob das menschlich klug ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber damals hat man das so gesehen. Hier kommt es zum Betrug. Als der Jakob am nächsten Morgen wach wird, sieht er, Menschenskinder, das ist ja die Lea. Das ist ja gar nicht meine Rahel, was soll das denn hier? Wie konntest du diesem Betrug kommen? Also eins ist klar, die Bräute im Orient waren verschleiert, aber wir dürfen jetzt mutig davon ausgehen, dass die Lea zum Zeitpunkt des Verkehrs zwischen den beiden nicht mehr verschleiert war. Es gibt also praktisch nur zwei Möglichkeiten. Es war so dunkel, dass der Mann wirklich nicht mehr die Hand vor Augen gesehen hat. Und das Zweite ist, und die Wahrscheinlichkeit scheint mir am wahrscheinlichsten, dass der einfach schon ein bisschen betrunken war. Die haben Hochzeit gefeiert und er hat vielleicht ein bisschen viel Wein oder so irgendwas getrunken. Der war ein bisschen betüdelt und dann hat er nicht gemerkt, wer da mit ihm zusammen im Bett lag. Ob die Lea oder die Rahel. Und Jakob stellt jetzt den Laban zur Rede und sagt, was hast denn du da gemacht? Du hast mich betrogen, es ist unverschämt, was du da gemacht hast. Und er verteidigt seinen Betrug mit, es ist bei uns nicht Brauch, die Jüngere wörtlich vor der Erstgeborenen zu vergeben. Der Laban hatte schlicht an seine Lea gedacht. Er wollte dieser Tochter einfach die Schmach erfahren, dass sie nach ihrer jüngeren Schwester verheiratet werden würde. Das wollte er nicht. Und zu Recht wollte er das nicht wahrscheinlich. Aber wenn wir an Jakob denken, da müsste uns doch was klingeln. Erstgeborener. Um das Erstgeburtsrecht zu bekommen, hatte der Jakob den Esau, seinen Bruder und seinen Vater Isaak betrogen. Und jetzt ist er derjenige, der wegen einer Erstgeborenen halt in dem Fall betrogen wird, weil die Erstgeborene vor der Zweitgeborenen verheiratet wird. Er ist jetzt ein betrogener Betrüger. Und Laban sagt ihm, pass mal auf, du kriegst die Lea, die Rahel auch noch zur Frau, kein Thema. Dafür arbeitest du noch mal 7 Jahre. Also 14 Jahre. Überlegt euch das mal, 14 Jahre arbeitest du dann eigentlich für die Frau, die du liebst. 14 Jahre. Wir haben ja unter anderem auch hier in der Gemeinde die Konstellation, dass Menschen, die Schwiegereltern in der Gemeinde sitzen haben, und es ist die Frage, ob da nicht vielleicht noch finanzielle Nachforderungen zu stellen sind. Das sei aber dahingestellt, das muss man dann prüfen. Fakt ist auf jeden Fall, 14 Jahre arbeitet dieser Mann für seine Rahel. 14 Jahre. Nachher beschweren sich die Töchter. Sie beschweren sich, weil sie sagen, eigentlich hat unser Vater nicht nur den Jakob betrogen, uns hat er auch betrogen. Sie sagen nämlich, wir sind für ihn wie Fremde. Er hat uns verkauft und hat unser Kaufgeld für sich selbst aufgebraucht. Sie haben also nichts von der Mitgift abbekommen, von den Jahren des Arbeitens. Aber eines ist ganz klar, eines konnte der Laban nicht zerstören, nämlich die Liebe zwischen Rahel und Jakob. Diese beiden haben sich nach wie vor innigst geliebt. Tatsache ist aber auch, dieser Betrug am Jakob wird lebenslange Konsequenzen haben. Er wird deshalb lebenslange Konsequenzen haben, weil er hat nachher Rahel und Lea zur Frau und die geben ihm beide auch noch ihre Sklavinnen, Bilha und Silpa, zur Frau. Das heißt, er hat nachher 4 Frauen. Und diese 4 Frauen machen ihm das Leben unfassbar schwer. Unfassbar schwer machen die ihm das Leben, weil die untereinander Zickenkrieg führen, allein schon deswegen, weil sie sich nicht eins sind wegen der Kinder, die sie bekommen oder auch nicht bekommen. Der wird wegen diesen 4 Frauen nachher unglaublichen Trouble haben, ohne Ende. Der Betrug, den Jakob an Esau und seinem Vater beging, hatte lebenslange Konsequenzen und der Betrug am Jakob, der wird auch lebenslange Konsequenzen haben. Und Gott lässt das zu. Gott lässt auch Fehlentscheidungen zu. Gott lässt es zu und er arbeitet an diesem Jakob. Und das macht Gott in unserem Leben auch. Manchmal treffen wir in unserem Leben Fehlentscheidungen. Und ich hoffe, du hast nicht im Blick auf deine Ehe eine Fehlentscheidung getroffen. Aber manchmal im kleineren Stil treffen wir Fehlentscheidungen und da müssen wir mit den Konsequenzen leben. Und was sagt Gott? Gott sagt, ich bleibe bei dir. Es ist kein Problem, ich gehe mit. Ich gehe auch auf deinen krummen Wegen mit. Ich bleibe bei dir. Manchmal ist es so, dass wir selbst wieder besseres Wissen auf falschen Wege gehen, wo wir genau wissen, eigentlich sollte ich das jetzt nicht tun, aber ich will aber so gerne. Und dann machen wir das und tun, was wir wollen. Und Gott sagt, okay, ich gehe mit. Ich bleibe bei dir. Ich gehe auch auf den falschen Wegen mit. Manchmal müssen wir die Suppe auslöffeln, die wir uns selbst eingebrockt haben, und manchmal müssen wir die Suppe eben nicht auslöschen. Dann sind es andere, die diese Suppe auslöffeln müssen. Aber Tatsache ist, und das ist das Entscheidende hierbei, Gott geht mit. Gott geht mit. Siegfried Fields hat vor Jahrzehnten in einem Lied gesungen: Herr, du bist Gott und auch im Abgrund sind wir nah bei dir, weil du der Tiefe näher bist als wir. Will sagen, tiefer als der Tiefe du selbst bist, ist es Gott, weil der hält seine Hand, wenn du mit ihm lebst, noch drunter. Christen müssen nie denken, ich bin am Boden zerstört. Weil vor dem Boden, an dem du zerschellst, wird Gott seine Hand halten, damit du nicht darunter kaputt gehst. Gott bleibt auch an uns und an unserem Leben dran und er arbeitet an uns. Er will uns immer mehr verändern. Er will uns als Menschen immer mehr dem Herrn Jesus ähnlicher machen. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Römer 8, 29. Und Gott wird bis zum Ende unseres Lebens an uns arbeiten. Und dadurch will Gott unsere Lebensqualität steigern. Er will sie auch dadurch steigern, wenn wir manchmal durch tiefe Täler gehen. Und einige von euch gehen gerade durch ganz, ganz tiefe, dunkle Täler. Und dann siehst du vielleicht überhaupt kein Licht, überhaupt keine Perspektive. Und in dieser Dunkelheit und in dieser Perspektivlosigkeit sagt Gott, und ich bleibe da. Ich gehe nicht von deiner Seite. Du kannst mich vielleicht jetzt nicht fühlen, du kannst mich nicht bemerken, aber ich bin da. Das ist die Zusage Gottes. Und wenn er uns manchmal herausfordert, dann ist auch das ein Zeichen seiner Liebe. Denn wenn er uns nicht herausfordert, dann wären wir ihm egal. Da würde er sagen, lass die da unten machen, was sie wollen. Und das denkt er eben nicht. Auch die Herausforderungen unseres Lebens sind ein Zeichen von Gottes Liebe, weil er uns damit ihm ähnlicher machen will. Auch wenn wir das nicht begreifen und verstehen können in dem Moment und wenn wir das überhaupt nicht sehen können, trotzdem soll es wahr sein. Gott ist da, auch in den Tiefen unseres Lebens, und sie sind auch ein Zeichen seiner Liebe zu uns. Gott führt und leitet uns in unserem Leben. Immer wieder. Und er geht alle unsere Wege mit. Manchmal sind es die falschen Wege, manchmal sind es krumme Wege, und Gott sagt, ich bleibe dabei. Aber wir dürfen eins wissen, Gott führt und leitet uns, und wir dürfen wissen, Christen treffen grundsätzlich immer auf vorbereitete Verhältnisse. Keine Situation, in die du kommst, darfst du wissen, dass Gott sie nicht schon vorher gesehen hat. Und wenn du mit ihm redest, zu ihm betest und wenn du mit ihm in Verbindung stehst, dann will er dich und die Menschen, mit denen du zu tun hast, auf diese Begegnung mit dir vorbereiten, damit es gute Begegnungen sind und damit du ein gutes Leben haben kannst, damit dein Leben am Ende gelingt. Und dabei geht auch Gott deine Irrwege mit, deine falschen Wege, deine eigensinnigen Wege. Er bleibt auf jeden Fall dabei und er will uns ermutigen, einfach auch zu Betern zu werden. Und wenn wir manchmal in wirklich schwierigen Situationen stecken, ob wir sie selbst verschuldet haben oder nicht, sei ganz dahingestellt, dann sagt Gott trotzdem, ich lasse dich auch in den Krisen nicht alleine. Ich bleibe da, ich bleibe dran an dir und deinem Leben und ich will, dass dein Leben gelingt. Gott bleibt dran an deinem Leben. Gott segne uns. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich möchte dir danken dafür, dass du uns alle kennst. Ich möchte dir danken dafür, dass du jeden von uns ernst nimmst, so wie wir sind. Und du weißt auch genau, was uns und unser Leben ausmacht. Du weißt, vor welchen Herausforderungen wir stehen, wo wir vielleicht Sorgen oder Ängste haben. Du weißt das alles. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns darin groß wirst, dass wir dich darin erleben können, dass du uns führst und leitest, dass du bei uns bleibst, dass du dran bleibst in unserem Leben und dass wir erleben können, dass du eingreifst, dass du uns nicht alleine lässt mit unseren Herausforderungen, sondern dass du mit uns und dass du bei uns bist. Hilf uns auch, Herr, dass wir darum ganz neu auch zu Betern werden, zu Menschen, die mit dir in Kontakt stehen, die sich Zeit dazu nehmen, dich zu bitten, dass du uns und die Menschen, denen wir im Laufe eines Tages begegnen, einfach für uns vorbereitest, dass es gute Begegnungen sein können, Begegnungen, die am letzten Endes dazu führen, dass dir die Erde gegeben wird. Danke dafür, dass du mit uns und dass du bei uns bist. Wir brauchen dich und deine Begleitung an jedem Tag und zu jeder Stunde unseres Lebens. Amen.